Ja, ich habe was mitgebracht und da ist was ganz Besonderes drin.
Bei mir ist auch was ganz Besonderes drin.
Also was richtig, was mit Ostern zu tun hat.
Ja.
Ich wundere mich, dass das überhaupt in so eine kleine Box reinpasst.
Ja, das wundert mich auch bei dem, was ich da drin habe. Ich weiß ja nicht, was du da drin hast, aber ich habe was ganz Besonderes da drin.
Ja, ich schon auch. Also, würde mich ja mal interessieren, was du da drin hast. Wie wäre es, wir suchen uns mal wen, der uns die Ostereier mal aufmacht und mal da reingucken darf. Ich guck mal. Anna, kannst du mal zu mir kommen und hier mit mir in das Osterei gucken?
Manfred, magst du das Osterei öffnen? Manfred will nicht, er ist nicht neugierig. Franzi, willst du das Osterei öffnen? Da ist auch was richtig Wertvolles drin, das darfst du dann mitnehmen.
Jetzt,
Guck mal,
wo ist
ein
jetzt das? Ich gebe
Osterei.
dir das auch schon mal. Wir machen es vielleicht so, dass ihr das bei dreimal dann aufmacht, okay? Und dann guckt ihr rein. Ja, wir können ja alle mal zählen, ne? Okay, bis drei.
Eins,
Eins,
zwei,
zwei,
drei.
drei. Deins ist ja auch leer.
Ja.
Ja,
Jetzt die
mal.
Frage, was ist das ganz Besondere an einem leeren Osterei?
Leer, das Grab ist leer. Er ist auferstanden. Er ist nicht mehr drin. Das darfst du mitnehmen, Anna.
Du darfst das auch mitnehmen,
Ja.
Franzi.
Er ist nicht mehr drin. Er ist auferstanden. Und wenn man sich das vorstellt, was könnte es Tolleres geben als ein leeres Osterei? Eben als ein leeres Osterei. Ich habe, jetzt muss ich meinen Zettel erstmal rumdrehen. Ich habe mal geguckt im Internet, woher denn das mit dem Osterei kommt, weil ich dachte immer, naja, Ostereier und Osterhase irgendwie, na, das passt alles gar nicht so zusammen. Also zum Osterhasen habe ich nichts gefunden, aber zum Osterei zwei Hinweise bei meinen Recherchen auf Google und Wikipedia und wo man überall so schauen kann, wo die denn herkommen. Das eine ist aus der christlichen Tradition das Ei, das für Leben steht. Aus dem Ei entspringt neues Leben. Jeder denke an ein Küken. Biek, 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 biek. Das kommt aus dem Ei raus. Und das zweite, das steht für das leere Grab. Das leere Osterei. Also wir haben früher als Kinder schon Ostereier immer ausgepustet. Ich weiß nicht, ob das heute dann noch so in ist. Allgemein, unsere Kinder machen das eher weniger, ne? Mit meiner Oma habe ich das immer gemacht. Die wurden dann angepiekt, ausgepustet, angemalt und dann an so einen Strauch gehangen. Und das steht als das leere Ei, die Hülle, das Grab. Und drin ist es leer. Waren zwei Dinge, die ich da gefunden habe. Waren für mich total interessant, weil ich immer dachte, die Ostereier bringt der Osterhase und die haben gar nichts mit dem Glauben zu tun, aber die entstammen also einer christlichen Tradition. So, jetzt das Grab ist leer. Und wir wollen mit euch mal starten in vier Beweise der Auferstehung. Der erste Beweis: Das Grab war leer. Das ist ja schon mal ein Beweis an sich, oder? Wenn da kein Leichnam mehr drin liegt, ne, dann ist das ja schon mal was. Aber es gibt vier so Theorien allgemein, warum dann das Grab leer sein könnte, ohne dass Jesus auferstanden ist. Und das erste, das ist, Jesus starb gar nicht. Also der hat es irgendwie überlebt und ist irgendwie davon gekommen. Entweder hat er sich selber da rausbefreit aus diesem Grab mit dem 1,5 Tonnen Stein, habe ich irgendwo gelesen, der davor liegt. Ja, ist er irgendwie da raus. Also ich habe mal mein Auto an die Tankstelle schieben müssen, einen VW-Bus. Der hat auch ungefähr 1,5 Tonnen oder so, ne? Und, aber der rollt auf Rädern, ja. Und ich habe mit Mühe und Not dieses Ding bewegen können. Also alleine jetzt so ein 1,5 Tonnen Stein bewegen, ist schon so eine Sache. Und das andere ist ja, er wurde gekreuzigt von denen, deren Job das war. Also die Römer, das waren keine Hobbykreuziger oder sowas, sondern die haben das tagtäglich gemacht. Die wussten, was sie tun, die wussten, wie sie einen Menschen da hinrichten müssen und die wussten auch, wann jemand tot ist. Und erst dann haben sie ihn auch quasi vom Kreuz abnehmen lassen. Also das heißt, Jesus starb eigentlich gar nicht, der hat es irgendwie überlebt und deshalb haben ihn die Jünger nachher gesehen. Das ist ein Mäh. Das stimmt nicht.
Es könnte natürlich auch sein, dass die Jünger den Körper einfach gestohlen haben, um es so aussehen zu lassen, als ob Jesus nicht auferstanden wäre. Also um praktisch diese Theorie zu unterstützen, haben sie seinen Körper einfach rausgeklaut. Ja, ja, wenn man sich die Bibel durchliest, dann weiß man, dass die Römer ja die Wachen davor bewacht haben und ich glaube, dass niemand es überlebt hätte, an dieses Grab ranzukommen, also an den römischen Wachen vorbei. Die haben ihren Job schon gut verstanden und mussten schließlich davon ausgehen, dass wenn jemand in dieses Grab reinkommt, sie selber ihr Leben verlieren, also die Wächter, weil sie ihren Job nicht richtig gemacht haben. Und man darf auch nicht vergessen, dass die Jünger ja zutiefst enttäuscht und traurig waren darüber, dass Jesus gestorben ist. Ich weiß nicht, ob jemand von euch schon mal diesen Moment hatte, dass ihm so bewusst war, dass seine ganze Hoffnung an Jesus hängt. Und die ganze Hoffnung der Jünger hing an Jesus. Das ganze Leben der Jünger hing an Jesus. Und Jesus ist also gestorben. Also wieso sollten sie ihn einfach stehlen, um dann irgendein Fake sozusagen zu machen? Da hätten sie überhaupt gar keinen Sinn für gehabt in der Situation. Und außerdem haben sie später, die meisten von ihnen, ihr Leben gelassen für den Fakt der Auferstehung. Nach der Auferstehung haben sie ja dann das Evangelium verbreitet und es haben fast alle Jünger einen Märtyrertod dafür erlitten, dass sie das Evangelium gepredigt haben. Ich weiß nicht, wofür ihr in den Tod gehen würdet, aber ich glaube, man geht nur für das in den Tod, was man wirklich erlebt hat. Sie haben Jesus wirklich erlebt, als er wieder auferstanden war. Also die Theorie, dass sie seinen Körper gestohlen haben, ist leider auch schlecht.
Auch keine gute Antwort. Jetzt gibt es auch eine Theorie, dass die Behörden den Leichnam gestohlen haben, weil sie haben davon gehört, die hohen Priester, dass der gesagt hat, er würde von den Toten auferstehen und so weiter. Und dann gibt es also eine Theorie, dass die Behörden den Leichnam irgendwie einkassiert haben, damit eben die Jünger nicht irgendwie dann sowas verbreiten können. Ist natürlich relativ kurz gedacht, weil als die Jünger dann verbreitet haben, dass er von den Toten auferstanden ist und dass er lebt, da hätten sie ja den Leichnam einfach nur irgendwo rausziehen müssen und sagen müssen, nee, stimmt gar nicht, hier ist er. Konnten sie aber nicht, weil sie hatten ihn nicht, weil er war auferstanden. Und deshalb, möp, ist das auch keine gute Antwort.
Ja, die letzte Theorie dazu, die ist schon fast witzig, die ist nämlich, dass Räuber den Leichnam gestohlen hätten. Also zum einen sind wir dann wieder bei der Tatsache mit den Römern und dem bewachten Grab und so. Und man könnte sich natürlich fragen, wieso sollte jemand Fremdes einen Leichnam stehlen? Also der Leichnam ist ja jetzt nicht wertvoll. Und alles, was in dem Grab wertvoll war, das waren zum Beispiel diese Schweißtücher und die Grabtücher und so, die waren ja schon sehr wertvoll. Die waren alle noch drinne nach der Auferstehung, ordentlich zusammengelegt, alle noch drinne, nur der Leichnam war weg. Ein Leichnam stiehlt man nicht.
Nee, und zu den Grabtüchern, weil du das gerade sagtest, ne, die waren ja schön zusammengelegt. Da habe ich mal in einer Predigt was ganz Interessantes gehört. Nämlich, der Jesus war ja Zimmermann. Und damals, die Zimmerleute, wenn die einen Auftrag hatten, dann haben die dabei auch geschwitzt, ja, und hatten auch ein Schweißtuch und haben das verwendet, ne, während des ganzen Auftrages, ja, wenn sie dann ein Haus gebaut haben oder einen Dachstuhl oder keine Ahnung. Und wenn sie fertig waren mit ihrem Auftrag, dann war ein Zeichen, jetzt ist es beendet, dass sie das Schweißtuch zusammengelegt haben und dann wurde das praktisch irgendwo abgelegt und dann hat der Auftraggeber gesehen, okay, er ist fertig mit dem Auftrag, jetzt kann ich ihn auch bezahlen. Und die Gewänder, also die anderen, die Grabtücher, ja, da lesen wir nicht, dass die irgendwie zusammengelegt waren, aber das Schweißtuch, das war fein säuberlich zusammengelegt dargelegen. Und ich finde es so einen tollen Bezug zu dem Natürlichen, dass nämlich Jesus seinen Auftrag, den er vom Vater bekommen hat, vollendet hat. Er hat praktisch das Tuch zusammengelegt und damit gesagt, Vater, mein Auftrag ist jetzt fertig. Also, dass die Räuber entstahlen, ist auch ein Möp. Okay. Ja. Das heißt, das Grab war leer. Es war tatsächlich leer. Der zweite Punkt, den wir haben, das ist, dass Jesus seinen Jüngern begegnete. Wir lesen davon, dass es die Frauen waren, denen Jesus begegnete, dass er den Jüngern begegnete, dass er einmal sogar 500 Menschen auf einmal begegnete, dass er mit ihnen gegessen hat, gesprochen hat, ja, dass sie ihn sogar anfassen durften. Wir kennen die Begebenheit mit dem Thomas, als der nicht dabei war und Jesus erschien und alle Jünger, ja, begeistert dem Thomas erzählt haben, Thomas, der Herr ist auferstanden, ja, er lebt, wir haben ihn alle gesehen. Und Thomas sagte, nö, glaube ich nicht. Erst wenn ich ihn anfassen darf und ja, meine Hände in seine Wundmale legen darf, erst dann werde ich glauben. Eigentlich, wenn man sich das vorstellt, ja, wenn wir jetzt hier zusammen sind und einige von uns, ne, kämen an nach einer Gebetsnacht oder was weiß ich, und sagen, der Herr war da, er war wirklich da, ja, würde man sagen, nö, glaube ich jetzt nicht, muss ich erst selber gesehen haben. Also Thomas war zweifelnd und das Tolle ist, Jesus ist ihm begegnet. Jesus kam nochmal die Woche darauf, ist Jesus wieder erschienen und Thomas war da. Und Jesus kannte seine Zweifel, ja, und hat ihm jetzt nicht gesagt, ne, du ungläubiger Thomas, du, sondern er ging zu ihm und er sagte, hier, es sind meine Hände, ja, leg deine Hände da rein und, ne, hab Glauben. Also, der zweite Punkt ist, unserer vier Beweise, Jesus ist seinen Jüngern begegnet.
Und das hatte auch unmittelbare Auswirkungen, wie wir in der Bibel lesen können. Denn die Jünger waren ja erstmal nach der ganzen Kreuzigung und so sehr erschreckt, weil sie plötzlich ja gemerkt haben, das römische Regime macht wirklich ernst und hat den wirklich umgebracht. Aber nachdem sie Jesus begegnet sind und eine neue persönliche Begegnung mit ihm hatten und nachdem sie dann auch mit dem Heiligen Geist erfüllt wurden, wurden sie so mutig, dass wir lesen können, dass sie das Evangelium verbreitet haben und, wie ich auch vorhin schon gesagt habe, dafür, dass es ihnen wirklich viel gekostet hat. Es gibt ja diese Stelle, wo Paulus aufzählt, wie viel Schiffbrüche er erlitten hat und wie oft er ausgepeitscht wurde und in Hunger war. Und er hat all das erlitten, weil er wusste, dass ihm Jesus wirklich begegnet ist und dass es das Opfer wert ist, das den anderen Leuten zu bringen. Das heißt, die unmittelbare Auswirkung war, dass alle Jünger eigentlich so bekräftigt waren in ihrer Überzeugung, dass Jesus ihr Herr und Retter ist, dass sie gar nicht anders konnten, als es weiter zu verbreiten. wie cool wäre das, wenn das bei uns auch so wäre. Fällt mir jetzt, also eigentlich, jeder, der diese persönliche Begegnung hat, kann eigentlich nicht anders, als das Evangelium zu verbreiten. Und in diesen 300 Jahren, die darauf folgten, wurde das Evangelium eigentlich über die ganze damals bekannte Welt verbreitet. Das muss man sich mal vorstellen. Also die Jünger hatten wirklich die Begegnung mit Jesus gemacht nach der Auferstehung. Sonst wären diese unmittelbaren Auswirkungen nicht da gewesen.
Und das haben nicht nur die Jünger gemacht, sondern das ist die Erfahrung von Christen über alle Zeiten hinweg. In der heutigen Zeit, vor einigen Jahren, vor vielen Jahren, bis zurück, als Jesus auferstanden ist. Und wer sich Biografien von Menschen durchliest, die Jesus erlebt haben, das sind so viele, so außergewöhnliche und spannende und interessante dabei. Und das Tollste ist, ich habe noch keine zwei Biografien gelesen, die genau gleich wären. Jesus hat seinen Weg mit jedem Menschen ganz individuell. Ist das nicht toll? Es gibt nicht die drei Standardschemas, ja, so oder so oder so, sondern mit jedem individuell. Und er geht uns nach. Manch einer geht einen direkteren Weg Jesus nach, manch einer macht so ein bisschen Umwege, ja, manch einer, der pendelt hierhin, dahin, dorthin. Und das ist so schön, dass Gott uns immer wieder begegnet, dass er immer wieder da ist, um uns mit sich neu in Verbindung zu bringen. Ich habe ein Zitat mitgebracht zur Auferstehung von Jesus Christus. Das stammt von einem Thomas Arnold und ich lese mal gerade vor. Der ist Gelehrter für römische Geschichte, Professor Thomas Arnold. Er ist Autor des dreibändigen Standardwerks Geschichte Roms und Inhaber des Lehrstuhls für moderne Geschichte an der Oxford University. Er ist sehr gut vertraut im Umgang mit Beweisen zur Bestimmung historischer Tatsachen. Und er sagt: Ich bin seit Jahren daran gewöhnt, die Geschichte anderer Zeiten zu studieren, beziehungsweise die Beweise derer zu untersuchen und abzuwägen, welche darüber schrieben, und mir ist keine einzige Tatsache der Geschichte der Menschheit bekannt, die besser und vollständiger bewiesen wäre, jedenfalls nach dem Verständnis einer fairen Untersuchung, als das große Zeichen, welches Gott uns gegeben hat, nämlich dass Christus gestorben ist und wieder auferstanden von den Toten. Also der unterrichtet nicht hier in Nordheim irgendwie an einer BBS oder so, der Mann, der das sagt, sondern an der Oxford-Universität. Also das ist schon was für sich, da überhaupt unterrichten zu können und zu dürfen. Und der sagt, der beschäftigt sich mit nichts anderem, als solche Dinge zu analysieren. Und er sagt, es ist ihm keine Geschichte der Menschheit bekannt, die besser belegt wäre, als dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Was mich dazu führt, zu den vier Beweisen, wenn man es sehen will, dann kann man es sehen. Wenn man es nicht sehen will, dann bleibt es einem verborgen. Und wahrscheinlich haben viele von euch vorhin Beweise automatisch gelesen. Es könnte auch Buweise heißen oder Bäweise, weil das E war ja nicht zu sehen. Es hängt davon ab, wie gucke ich da drauf und was will ich sehen oder was will ich nicht sehen. Und es gibt ein Klüppchen der E-Leugner. Das gibt es einfach nicht, das E. Lasst euch da nicht anstecken von dem Klüppchen der E-Leugner. Wenn aber Christus nicht auferstanden ist, so ist unsere Verkündigung vergeblich und vergeblich auch euer Glaube. Das sagt der Paulus.
Ja, in Korinther 15, Vers 14 sagt er das. Und dieser Vers ist mir irgendwie total nachgegangen, als ich mich mit auf diese Predigt vorbereitet habe. Kleiner Einschub, wir waren letzte Woche Donnerstag, haben wir zusammen gegessen und dann hat Hannes uns von so einer Umfrage erzählt. Da wurde in Deutschland mal so gefragt, wer denn so alles an die Auferstehung glaubt. Und wie man sich vorstellen kann, sind das natürlich nicht viele, die an die leibhaftige Auferstehung glauben. Aber was mich wirklich schockiert hat, ist, dass von den evangelischen Freikirchen war das, ne? Nur knapp 50% der, also Menschen, die angegeben haben, ich bin evangelisch-freikirchlich, an die leibhaftige Auferstehung Christi glauben. 50%. Ich frage mich, was mit den anderen 50% ist, denn was Paulus hier sagt, wenn aber Christus nicht auferstanden ist, so ist unsere Verkündigung vergeblich und vergeblich auch euer Glaube. So ist es, so muss ich es euch leider heute so hart sagen, wenn ihr nicht an die leibhaftige Auferstehung Christi glaubt, ist euer ganzes Glaubenskonzept leider dahin. Warum ist das so? In Römer 4, Vers 25 heißt es, dass Jesus um unserer Übertretungen willen dahingegeben und um unserer Rechtfertigung willen auferweckt worden ist. Das heißt, er ist am Kreuz gestorben für uns, also um unserer Übertretungen willen dahingegeben und um unserer Rechtfertigung willen auferweckt worden. Diese beiden Dinge hängen unweigerlich zusammen. Als ich über Ostern nachgedacht habe, ist mir aufgefallen, dass ich eigentlich mit Ostern immer nicht viel anfangen konnte. Also Ostern war irgendwie für mich alles nur lauter Trara mit Eiern und Hasen und ehrlich gesagt weiß ich überhaupt nicht, wusste ich selber nicht mehr so richtig, was jetzt der Sinn hinter Ostern ist. Also mit Weihnachten verbindet man das ja noch so ein bisschen, ne? Da ist dann, es geht noch. Aber Ostern geht irgendwie in dieser Welt so völlig unter. Und ich glaube, warum das in dieser Welt so völlig untergeht, ist, weil sich eigentlich unser ganzer Glaube auf Ostern gründet. Unser ganzer Glaube, unser ganzes Leben, wenn wir es auf Jesus gründen, gründet sich auf das, was an Ostern passiert ist. Jesus ist auferstanden, also auferweckt worden zu unserer Rechtfertigung, damit wir vor Gott gerechtfertigt stehen können. Der Duden sagt, gerechtfertigt bedeutet zu Recht bestehen oder richtig. Also durch Jesus sind wir vor Gott richtig. Und das ist nur möglich, weil Jesus auferstanden ist.
Amen.
Ich habe mich auch gefragt bei dieser Vorbereitung, jetzt kriegt ihr meine ganzen Gedanken einmal mitgeteilt, warum wir so oft über das Kreuz sprechen und so wenig über die Auferstehung, denn, das ist der erste Punkt, wenn Jesus nicht auferstanden wäre, wäre das Werk am Kreuz völlig nichtig gewesen. In 1. Korinther 15, Vers 17 heißt es, ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. Ist uns das bewusst? Erster Punkt, durch die Auferstehung wird Jesu Werk am Kreuz zum Sieg für dich und auch für mich und auch für dich.
Amen.
In Jesaja 53, Vers 5 heißt es, doch er wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Das ist das, was Jesus am Kreuz getan hat. Er wurde ja wirklich durchbohrt und zerschlagen für mich persönlich, für euch persönlich, für das, was wir falsch gemacht haben, für das, was wir jemals falsch machen werden. Und nicht nur für die großen Sünden, an die wir da denken, sondern auch für die kleinen, in Anführungsstrichen, Sünden, die wir oft so gerne legitimieren, wo wir denken, ach, ist nicht so schlimm. Ich glaube, für Jesus ist es schon schlimm. Denn wenn man sich bewusst macht, dass Jesus dafür das erlitten hat, kriegen wir vielleicht auch nochmal ein neues Bewusstsein dafür, was ein heiliger Lebensstil bedeutet und wo wir vielleicht auch uns bewusst entscheiden müssen, Dinge loszulassen und aufzugeben, weil es nicht in Ordnung ist. Jedenfalls hat er das getan, damit wir Frieden haben können. Und dadurch, dass er auferstanden ist, ist sein Werk am Kreuz zum Sieg geworden. Wenn Jesus nicht auferstanden wäre, wäre alles hin gewesen. Ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist. Es wäre, keine Ahnung, er hätte vorher gesagt, er ist Gottes Sohn und was auch immer. Dann wäre er gestorben und es wäre wirklich alles, alles, alles dahin gewesen. Er hätte sich sozusagen einfach als Fake erwiesen. Und dadurch, dass er auferstanden ist, ist das, was erst als größte Niederlage aussah, zum größten Sieg geworden. Das ist sowieso so ein Ding vom Wesen Gottes, was ich völlig liebe. Ja, so Umstände, die so richtig schlecht in unserem Leben aussehen. Und Jesus macht das Beste daraus. Also der macht da wirklich so einen richtigen Sieg raus, was man sich gar nicht vorstellen kann. So wie alle Jesus verspottet haben, ihn noch seine Inschrift darüber, ich bin König der Juden, haben ihn bis aufs Tiefste gedemütigt und beleidigt. So, was wir Menschen uns eigentlich gar nicht vorstellen können. Und Gott macht den Sieg daraus. Durch die Auferstehung wird also das Wort erfüllt. In Korinther 15, Vers 54 bis 57 heißt es, der Tod ist verschlungen in Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde. Die Kraft der Sünde aber ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Amen.
Amen. Jetzt wollte ich schon sagen, jetzt wäre der Moment, Amen zu sagen, aber ihr habt es schon gemacht. Toll. Durch die Auferstehung Jesu werden auch wir mit auferstehen. Wir hätten diese Hoffnung nicht, dass eines Tages wir auferstehen werden und einen Auferstehungsleib von ihm bekommen, wenn Jesus nicht als Erster schon auferstanden wäre. Es heißt, er ist der Erstling, der auferstanden ist. Und du und ich, wir bekommen einen Auferstehungsleib. Und der ist dann so schön und frisch und knackig wie hier von den 20- bis 30-Jährigen. So, Pi mal Daumen. Ich habe schon so einige Berichte gehört von Menschen, die sozusagen so einen Blick werfen durften in die jenseitige Welt und da zum Beispiel auch Bekannte oder Freunde oder wen auch immer gesehen haben. Und diese Berichte, die sprechen immer davon, dass sie in jugendlicher, jugendhafter Gestalt waren, diese Personen dort. Ich habe vom Ingolf Elsel mal eine Predigt gehört und darin hat er erzählt, dass er aus seiner Gemeinde, da hat er Leute, sagt er, denen er wirklich glaubt und vertraut. Und die haben ihm berichtet von Engelserscheinungen, die sie hatten in ihrem Leben. Und der Ingolf sagte, und ich fragte dann, wie alt waren die Engel denn so ungefähr? Und dann sagten die so, 25 rum, so um den Dreh. Dann fiel mir ein, dass Cynthia sowas erlebt hat mit Ellen. Dann habe ich ihr gestern Abend noch eine SMS geschickt und habe gesagt, Cynthia, kannst du mir nochmal sagen, du hast doch Ellen da gesehen. Wie alt war die ungefähr? Dann war sie unterwegs und sagte, oh, da muss ich daheim erst nachlesen. Dann hat sie mir um Mitternacht noch eine SMS zurückgeschickt und sagt, also sie war jung. Sie war kein Jugendlicher mehr, aber sie war ein junger Mensch, vielleicht so Anfang 20 rum. Ich glaube, dass unser Auferstehungsleib, der nicht mehr der Vergänglichkeit unterworfen sein wird, ein Leib ist, in dem wir uns rundum wohlfühlen, wo es keine Rückenschmerzen gibt, kein Zipperlein hier, kein Klemmen da und so weiter, sondern wir werden in Gottes Gegenwart leben, in einem Leib, der nicht der Vergänglichkeit unterworfen ist, wo es kein Schmerz, kein Leid und so weiter gibt. Und dass das überhaupt möglich ist, sagt die Bibel, das ist dadurch gegeben, dass Jesus wirklich leibhaftig von den Toten auferstanden ist, als Erster. Und er hat seinen Auferstehungsleib schon. Und du und ich, wir werden ihn bekommen. Das ist so gewiss wie das Amen in der Kirche.
Da freue ich mich auch schon drauf. Dann sind wir alle ewig jung und schön.
Schön bist du doch jetzt schon, Jemina. Und jung auch noch. Also.
Ja. Also. Drittens. Durch die Auferstehung erweist sich Gott als absolut zuverlässig. Knüpft ein bisschen an das an, was ich vorhin gesagt habe. Wenn man darüber nachdenkt, hat Gott ja in seinem Wort immer und immer wieder schon vorhergesagt, dass Jesus am Kreuz leiden wird und auch, dass er auferstehen wird. Und in Johannes 20 zum Beispiel hat Jesus das seinen Jüngern selber gesagt, also er hat das denen ja auch mehrfach gesagt, und sie haben das einfach überhaupt nicht verstanden. Also eigentlich hat er es ihnen ja wortwörtlich gesagt, so wie ich es euch jetzt auch sage, aber irgendwie haben sie es halt nicht verstanden. Was auch zeigt, dass man Worte hören kann, ohne sie zu verstehen. In Johannes 20, Vers 9 heißt es, denn sie verstanden die Schrift noch nicht, dass er aus den Toten auferstehen müsse. Das merkt man auch daran, dass sie ja versucht haben, eigentlich zu verhindern, dass er gekreuzigt wird, auch wenn es ein bisschen halbherzig war, ihr Kampf da im Garten. Aber sie haben das eigentlich nicht verstanden, was er ihnen gesagt hat, obwohl er das so oft gesagt hat. Und Gott hat schon im Alten Testament das zahlreich vorhergesagt, wo er immer wieder sagt, dass er den Körper des Königs nicht der Verwesung überlassen wird, sondern ihm ein ewiges Reich geben wird. Das steht in den Psalmen zum Beispiel und ich glaube auch noch in einigen anderen Büchern. Also immer wieder hat Gott es im Alten Testament schon vorhergesagt. Im Neuen Testament hat Jesus selbst es seinen Jüngern immer wieder gesagt. Zum Beispiel in Johannes 2, Vers 19 hat Jesus im größeren Zusammenhang, sagte Jesus dann, brecht diesen Tempel ab und in 3 Tagen will ich ihn aufrichten. Und man merkt, dass die ganzen Leute das überhaupt nicht verstanden haben, wovon er redet. Weil die Juden sagten dann, in 46 Tagen ist dieser Tempel erbaut worden und du willst ihn in 3 Tagen aufrichten. Und in Vers 21 heißt es dann, er aber redete von dem Tempel seines Leibes. In Vers 22, als er nun aus den Toten auferstanden war, dachten seine Jünger daran, dass er ihnen dies gesagt hatte und sie glaubten der Schrift und dem Wort, das Jesus gesprochen hatte. Das heißt, dass Jesus aus den Toten auferstanden ist, hat ihn erwiesen als absolut zuverlässig, dass sein Wort Verlass hat. Wenn er nicht auferstanden wäre, hätte Gott in seinem gesamten Wort gelogen. Jesus hätte seine Jünger die ganze Zeit angelogen. Und letztendlich, was willst du noch glauben, wenn Jesus in so einem wichtigen Punkt gelogen hätte? Wenn er zum Schluss einfach nur gestorben wäre, wäre es eigentlich auch völlig egal gewesen, wie viele Leute er vorher geheilt hat und was auch immer, weil er nicht vertrauenswürdig gewesen wäre. Und die Tatsache, dass es in dem ganzen Wort Gottes schon angekündigt ist, dass Jesus es selber angekündigt hat, zeigt uns, dass er absolut vertrauenswürdig ist. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Aspekt, den wir auch in unser eigenes Leben mitnehmen müssen, was das für uns bedeutet. Gott ist vertrauenswürdig. Das, was in seinem Wort steht, ist vertrauenswürdig. Wenn er dir sagt, ich bin bei dir, ist er bei dir, egal ob du dich so fühlst oder ob du dich nicht so fühlst. Wenn er sagt, dass er dich liebt, liebt er dich. Egal, ob du dich liebenswert empfindest oder ob du dich geliebt fühlst. Wenn er sagt, dass er eine Zukunft und eine Hoffnung für dich hat, warum bist du hoffnungslos? Du kannst, du darfst, du sollst ihm vertrauen. Darf ich einen kurzen? Mir ist gerade noch ein Gedanke gekommen. Ich war nämlich, letzte Woche war ich ja im Gospelforum in Stuttgart. Und Jesus hat mir ein großes Geschenk gemacht, denn der Bill Wilson, der Metro World Child leitet, war auch da. Ich weiß nicht, wer sich von euch noch daran erinnert, das ist die Organisation, wo Luki auch mal 3 Monate in den USA mitgearbeitet hat. Die haben so ein Kinderprogramm, wo die am Wochenende immer Kindergottesdienste machen und haben auch ein Patenschaftsprogramm. Und ich hatte auch eine Mail von dem bekommen, weil ich da ein Patenkind habe, dass er irgendwann wieder in Deutschland ist. Und dachte mir, ach ja, ich würde den schon echt gern wieder sehen, aber ach, dafür fahre ich jetzt auch nicht extra nach Stuttgart. Und dann war das genau das Wochenende. Wisst ihr, Leute, ich wusste das gar nicht. Und dann war es genau das Wochenende. Da habe ich mich richtig gefreut, dachte ich mir so, boah, danke Jesus. Und er hat gepredigt über die Stelle, ich glaube, die ist im Jesaja, wo es heißt, hier bin ich, sende mich. Ich weiß nicht, wer von euch die Stelle kennt. Jedenfalls darüber hat er gepredigt. Und jetzt habe ich meinen Faden verloren, weil ich euch jetzt zu viel drumherum erzählt habe. Was hatte ich vorher gesagt? Ach, dass das Wort Gottes zuverlässig ist für dich selber. Jetzt weiß ich es wieder. Und da, Entschuldigung. Und da hat er darüber gesprochen. Dieser Verstext fängt nämlich damit an, als der König starb. Und dann hatte Jesaja eine Offenbarung von Gott und er hat darüber gepredigt, dass manchmal Könige in unserem Leben sterben müssen, damit wir Jesus sehen können. Und er hat darüber gesprochen, dass er 3 reiche Geschäftsfreunde hatte, die Millionäre waren, hatten richtig viel Geld. Dann ist irgendein Börsencrash gekommen, die haben alle ihr Vermögen verloren. Warte, es waren alles bekehrte Christen, hatten richtig viel Kohle. Dann kam ein Börsencrash, die haben alles verloren und sie haben alle Suizid begangen. Und da hat er darüber gepredigt, wer ist wirklich der König in deinem Leben? Das waren bekehrte Christen. Daran musste ich gerade denken, als ich dachte, Gottes Wort ist vertrauenswürdig. Worauf baust du dein Leben? Gott lädt dich ein, ihm zu vertrauen, dem zu glauben, was in seinem Wort steht. Mach doch deinen Wert nicht abhängig von den Werten dieser Welt, von allem Möglichen. Ja. Gott ist vertrauenswürdig.
Genau, denn nun aber ist Christus auferweckt, auferstanden. Das ist das, was der Paulus schreibt im Korinther 15. Das ist sein Resümee, zu dem er kommt. Und für dich und für mich heißt das, dass Jesus uns diese Zusage gegeben hat im Johannesevangelium: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Diese Zusage, die gilt dir ganz persönlich. Jesus sagt dir: Ich bin die Auferstehung und ich bin das Leben. Und das knüpft so an das, was du gerade sagtest, Jemina. Wo suche ich mein Leben? Und ich stelle fest in meinem Leben, dass es immer wieder Dinge gibt, die mich locken wollen, die so interessant aussehen, die vielleicht einen anderen Weg darstellen als den, den die Bibel beschreibt. Und ich merke, dass das immer wieder eine neue Herausforderung und Entscheidung von mir bedarf. Jesus zu glauben und zu vertrauen, dass er die Auferstehung ist, dass er das Leben ist und, so sagt er, dass er das Leben in Fülle gibt. Er gibt das Leben in Fülle. Er ist kein Spaßverderber. Er war auf verschiedenen Feiern mit eingeladen und war dabei. Und wahrscheinlich gab es da auch so, wenn man sich das Klientel anguckt, mit dem er da vielleicht zusammen war, Alkohol und die waren lustig und hatten Spaß und so weiter. Und Jesus mittendrin. Aber er ist die Quelle des ewigen Lebens. Und weil er derjenige ist, dessen Auferstehung wir heute feiern, habe ich zum Abschluss noch einen Videoclip mitgebracht, der das, finde ich, so richtig schön ausdrückt. Und lasst den einfach nochmal so auf euch wirken und vielleicht auch die Predigt noch so ein bisschen nachhallen, während wir diesen Videoclip noch zusammen anschauen.